Für uns in Baden-Württemberg. SWR 1 Leute mit Wolfgang Heim.
Anke Engelke ist Schauspielerin und Sängerin, Moderatorin und Produzentin. Eine Frau im Übrigen, die ihre Karriere im Radio bei SWF 3 begonnen hat. Im Gespräch mit Nicole Köster ging es nicht nur um die Arbeit von Anke Engelke, sondern auch um das sehr private Gefühl von Angst.
Ich habe eine Reportage für den WDR gedreht, sowas wie Angst hieß die, und habe viel erfahren über Angst generell, über Ängste, die ich eventuell habe, und habe festgestellt, dass das sehr, sehr gut ist, Angst zu haben, wenn es so überschaubar ist, ne? Ja. Und wenn es nicht...
Die auch ihren Sinn und Zweck haben. Welche Angst hattest du da? Also du hast da ja, glaube ich, auch Tests gemacht.
Ich hab ein kleines Problem mit Höhen. Ich gehe nicht so gerne auf Türme rauf und gucke nicht so gerne runter. Aber... Ich bin überhaupt nicht so ein olympischer Typ und sage, oh, das muss ich jetzt schaffen oder so. Ich bin gänzlich unehrgeizig, und insofern nehme ich das lieber wahr und bin da sehr aufgeschlossen dem gegenüber. Also insofern, als dass ich mir Sachen angucke, ne, und merke, ah, damit kann ich was anfangen oder nicht. Davor habe ich Angst, davor habe ich keine Angst. Ich hake das ganz gerne ab, weil das dann nicht mehr im Weg steht. Aber wenn ich vor etwas Angst habe, heißt das für mich nicht zwangsläufig, dass ich daran was ändern muss. Nur wenn ich merke, oh, ich fürchte mich vor einem Gespräch oder so, ne? Oder ich muss jetzt mal an so ein Problem ran, ich habe das und das, oh, und jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wieso, wie andere Leute dann sagen, ich muss jetzt mal den Keller ausräumen oder ich muss jetzt mal.
Ist ja ganz hilfreich, das einfach wahrzunehmen, ne? Einfach
mir
zu
hilft
gucken.
Es. Ja. Ja, ja. Mir hilft es so einfach zu sagen, so, das ist gerade der Status quo, und will ich was dran ändern? Ja, nein. Wenn ja, wie mache ich es? Wenn nein, lasse ich so und bin froh.
Gab es denn so gefürchtete Momente, vielleicht auch im Berufsleben, gerade wo wir es von SWF 3 haben? Ich denke da so an diese Abhören, die es früher gab. Müssen wir den SWR 1-Hörern vielleicht erklären, was das ist, dass dann eben Sendungen in einem großen Forum abgehört wurden. War das so ein Angstmoment?
Definitiv. Das hat mich, oh Gott, das hat mich fertig gemacht. Da hatte ich wirklich Angst, weil da Menschen auch teilnahmen an den Konferenzen, deren Meinung mir so wichtig war und deren Kritik mir so wichtig war. Aber gleichzeitig hatte ich natürlich auch die Sorge, dass sie das ganz schlimm finden, was ich da mache. Und das war wahnsinnig anstrengend, sich da zu beherrschen und nicht zusammenzubrechen. Ich habe ein, zweimal habe ich, glaube ich, wirklich schlimm geheult anschließend, weil ich merkte, oh Gott, das stimmt. Das hat jetzt tierisch wehgetan. Das war eine total ernsthafte Kritik. Da ging es auch nicht darum, Menschen oder einander zu verletzen. Da ging es wirklich um sachliche Kritik, die durchaus auch subjektiv sein kann, ne? Man hat ja immer auch noch eine Meinung und einen Geschmack. Aber wenn die Kritik dann berechtigt war, dann habe ich gemerkt, oh Gott, ich muss aufpassen, dass die Verletzung nicht größer ist als die Sorge, dass man daran nichts ändern kann. Also wenn mir jemand sagt, du musst aufpassen mit deiner Stimme oder du musst aufpassen bei den Fragen, dass du das und das mehr beachtest, und warum hast denn du so und so reagiert und das war eitel oder das war vorschnell oder das war dümmlich, dann beschlich mich ganz schnell die Angst, kriege ich das denn geändert, kriege ich das hin? Also da hatte ich wirklich oft Angst vor diesen Abhörkonferenzen, und heute fehlen sie mir total. Da war ich eventuell, ich habe da angefangen, als ich 20 war, da war ich bestimmt zu jung, um zu raffen, dass das ganz wichtig ist, dass dann und wann mal einer sagt, da redest du echt Unsinn oder das und das musst du verändern, das geht so nicht.
Mit Lady Kracher wurde sie in Deutschland bekannt. Als Schauspielerin war sie in Filmen wie Der Wichser und Frau Müller muss weg zu sehen, jetzt in der letzten Woche im ARD-Fernsehfilm Südstadt. Deshalb war Anke Engelke in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster und erzählte auch, wie das damals war, als sie George Clooney auf der Bühne den Soundtrack von Peter und der Wolf vorgespielt hat.
Dann habe ich George Clooney damit konfrontiert, und er war nicht so auf Zack. Matt Damon war derjenige, der sofort sagte, ja stimmt, das ist doch das und das Thema. Und da merkte man, das ist ein vierfacher Vater, der
muss öfter was vorpfeifen.
Ich glaube ja, und der muss vielleicht dann auch Geschichten vorlesen, und das war schön, das war ein schöner Moment.
Das alles wie einen großen Spaß aussehen zu lassen, das ist ja auch harte Arbeit gleichzeitig. Wie nimmst du das wahr?
Wahrscheinlich, indem ich das ausblende, dass es harte Arbeit ist, weil ich auch da glaube, das interessiert ja keinen Menschen, das interessiert keinen Zuschauer und keinen Zuhörer, ob das harte Arbeit ist oder nicht, denn da geht es in erster Linie um Unterhaltung, auch wenn es anspruchsvoll ist, ne? Auch wenn ein Buch kompliziert ist, hat doch derjenige, der das Buch geschrieben hat oder diejenige, da einen ganz klaren Auftrag. Ich möchte was mitteilen, ich möchte was vermitteln, ich möchte was anschieben. Und das tut man ja nicht, weil man die Leute anstrengen möchte oder weil man sie schlecht draufbringen möchte, sondern weil man was vermitteln möchte. Und das hat immer ein positives Vorzeichen, würde ich mal sagen. Insofern blende ich das eher aus, wie anstrengend das sein könnte.
Schauspieler Thomas Thieme, der sagte neulich im Leute-Gespräch über den roten Teppich, dass er den einfach nicht bedient. Er habe auch noch nie eine Rolle durch solche Galaabende oder etwas Ähnliches bekommen. Er geht da einfach nicht hin, weil er sagt, da steckt auch für ihn so eine verlogene Welt drin. Nimmst du das wahr?
Ich finde das manchmal ganz schön, ein schönes Kleid anzuhaben und die Haare schön zu kriegen und so. Ich mag das eigentlich ganz gerne dann und wann. Das ist natürlich auch von mir privat total weit entfernt. Ist ja klar, ich gehe ja so nicht einkaufen oder fahre ja so nicht irgendwie zum Schuster. Aber ich finde, das gehört manchmal dazu, wenn man zum Beispiel ein Projekt vorstellt, ne, wenn man bei einer Filmpremiere ist, dann finde ich das total in Ordnung, sich vor das Logo zu stellen und zu sagen, so hier, findet Nemo, zack, findet Dory.
Nehmt die Arbeit wahr.
Ja, ja. Ne, also das ist ja wie, das ist ja...
Ist es dann auch so ein Schalter, den du anknippst und die Schubladen damit bedienst, weil sie eben auch bedient werden müssen?
Schalter ja, bedienen nein. Ich glaube, das ist durchaus ein Automatismus, aber ich bediene da, glaube ich, nichts. Ich glaube, das würde ich anders bezeichnen. Sonst ist das so elend. Sonst klingt das so elend und traurig. Es macht ja auch ein bisschen Spaß, ne, das zu präsentieren, was man macht. Aber das hat was mit dem Schalter zu tun. Da hast du schon recht, weil man so denkt, ach, jetzt gerade ich wirklich, mein Koffer ist nicht da und die Schuhe tun weh und habe mich gerade noch mal gefetzt mit dem einen, weiß ich nicht, mit dem
Und dann wieder das Grinsen anstellen.
Und dann,
ne?
Ja, und dann jetzt aber bitte lächeln, weil das natürlich auch den Leuten nichts hilft, wenn ich da heulend stehe. Ne? Und weil ich gerade 40 Fieber habe, das ist für die Menschen dann gerade nicht interessant. Mich würde das auch stören, wenn dann mein Gegenüber in einem Gespräch sagt, oh, ich habe aber gerade 40 Grad Fieber. Ja, aber dann bleib lieber im Bett, dann lass es, ne? Dann lieber
Absolut.
Lassen.
Ja. So.
Sven Enger war in dieser Woche bei uns, ein Mann, der als Finanzexperte 25 Jahre in der Versicherungsbranche tätig war. Zum Schluss als Deutschlandchef der schottischen Versicherung Standard Life. Also haben wir mit ihm über eine Branche gesprochen, in der es nach wie vor das Bild des Verkäufers mit Goldkettchen gibt, der anderen Leuten unsinnige Sachen andreht.
Das Image gibt es, ohne Frage.
Ja.
Gestört hat es mich gleichwohl nicht. Ich glaube, oder ich bin ein Mensch, der glaubt sehr stark an das Thema Veränderung, bin immer fest davon überzeugt gewesen, dass man dieses Thema durchaus adressieren und verändern kann.
Ist Ihnen das dann gelungen?
Ich sage jetzt mal, in meinem Umfeld ist es mir gelungen, ja. Wir haben es geschafft, sehr viel stärker auf das Thema Beratung zu fokussieren. Aber gleichwohl, das Image ist natürlich in der Branche nun mal vorhanden und wird auch nicht wirklich ernsthaft angegangen.
Aber ein Missverständnis, darüber sollten wir vielleicht auch nochmal reden. Also bei einem Bankberater denkt man ja erstmal, der Berater ist dem Kunden in erster Linie verpflichtet. Mhm. Blödsinn, der ist seiner Bank, seinem Arbeitgeber in erster Linie verpflichtet. Und das gilt ja auch für Versicherungen, denke ich mir.
Da ist es natürlich noch mal exponentiell mehr. Der Bankberater in der Tat bezieht sein Gehalt von seinem Arbeitgeber. Nichtsdestotrotz könnte er ja frei beraten. Also er hat ja nicht in Anführungsstrichen den Druck, in irgendeiner Form abhängig zu sein, Provisionen dafür zu bekommen, was er verdient. Das ist bei Versicherungsvertretern, die selbstständig sind, natürlich eine andere Geschichte. Das heißt, die sind gezwungen zu verkaufen, um dafür Provisionen zu bekommen, um davon zu leben.
Wie hoch ist die Provision im Schnitt?
Je nachdem, was für einen Vertrag sie verkaufen, zwischen 3.000 und 5.000 Euro bei Lebensversicherung.
Ja.
Aber eben viel wichtiger ist, das Geld bekommt er nicht von dem, den er berät, sondern das Geld bekommt er von der Versicherung. Das heißt, wessen Interessen vertritt er, in welchem Lager, sagt man ja so schön, steht er? Natürlich auf Seiten der Versicherung und nicht auf Seiten des Kunden. Mhm. Und dann haben sie genau das, was sie sagen. Sie sind dann sehr viel stärker im Verkauf, aus dem Druck heraus, als in der Beratung.
Von wem stammt der Satz, wer zu viel weiß, verkauft schlecht?
Das war in meiner Ausbildung, wirklich ganz am Anfang, als ich beim Deutschen Ring gelernt habe. Da stand wirklich jemand vorne auf der Bühne, hat nur in kurzen Abrissen gesagt, wie Unfallversicherungen aussieht und funktionieren und hat dann gesagt, es ist jetzt wichtig, dass ihr nicht so viel wisst. Geht lieber los, hinter jedem Fenster, wo ein Licht brennt, sitzt ein potenzieller Kunde und verkauft.
Gilt das heute noch im Zeitalter von Internet, wo jeder sofort die Möglichkeit hat, sich über alles zu informieren? bevor er irgendeinen Vertrag unterschreibt?
Also ich würde mich natürlich verwehren wollen, dass das heute pauschal noch gilt. Und ich möchte auch sehr deutlich betonen, dass es viele Berater gibt, die wirklich einen guten Job machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Wir reden ja nicht wirklich miteinander über Geld. Mhm. Wie hast du dein Geld eigentlich angelegt oder was bekommst du von deinem Arbeitgeber als Entgehalt sozusagen ausbezahlt, um das auch in so einen Vergleich zu bringen? Von daher, es nutzt uns überhaupt nichts, dass Google uns fast jede Antwort gibt. Aber die wirklich für diesen Fragen entscheidenden Antworten, das Thema Geld, da reden wir nicht drüber.
Information und sich zu informieren ist die eine Seite. Die andere Sache ist die emotionale, die verkaufspsychologische. Wie wichtig ist dieser Faktor?
Der ist schon sehr wichtig. Ja. Es ist natürlich im Gespräch einfach wichtig zu wissen, in welcher Form gehe ich auf die Bedenken, auf die Wünsche meines Gegenüber ein. Und dann gibt es natürlich Möglichkeiten, psychologische Möglichkeiten, darauf einzuwirken, gar keine Frage. Aber wie immer im Leben, Sie können es gut benutzen und Sie können es nicht so gut benutzen. Und das ist dann die Entscheidung desjenigen, mit dem Sie sprechen.
Über Angst hat Nicole Köster vorhin mit der Schauspielerin und Entertainerin Anke Engelke gesprochen. Angst war auch ein Thema in der Leute-Sendung, die Nicole mit Stefanie Stahl gemacht hat. Stefanie Stahl ist Psychologin. Sie hat sich intensiv mit dem Selbstwertgefühl von Menschen beschäftigt und sie hat einen speziellen Persönlichkeitstest entwickelt.
Angst im Allgemeinen ist meistens so eine Multiplikation zwischen Auftretenswahrscheinlichkeit und Katastrophenfaktor. Also nehmen wir mal Flugzeug. Ja, viele Menschen haben ja Flugangst. Die Auftretenswahrscheinlichkeit ist zwar sehr gering, aber der Katastrophenfaktor ist sehr hoch. Insofern sagt man immer, Angst ist so eine Multiplikation eben von diesen beiden Faktoren.
Dennoch kann Angst sehr egozentrisch sein. Das ist doch eigentlich ein Widerspruch, weil man denkt, auch wenn man Angst hat, ist man eher zurückhaltend.
Ja gut, ich meine, die meisten Menschen, das liegt ja irgendwie so ein bisschen in unserer Natur, wir zittern ja immer um unser kleines bisschen Ich. Das heißt, wir haben Angst zu versagen, wir haben Angst zu scheitern, wir haben Angst vor Ablehnung und das sind ja eigentlich so die Grundängste. Wir haben Angst zu sterben und so weiter und so fort. Aber je mehr ich halt da auch dann mit mir selbst beschäftigt bin, Angst führt ja dazu, dass man mit sich selbst beschäftigt ist. Wenn ich mir immer nur Sorgen mache, wie wirke ich jetzt, was sage ich jetzt, wie komme ich rüber, werde ich abgelehnt, drehe ich mich ja die ganze Zeit um mich selbst. Und in dem Moment habe ich ja gar nicht den Kopf frei, mal zuzuhören, was der andere sagt, um mal zu gucken, wer sonst da ist. Deswegen gebe ich Menschen auch gerne die Empfehlung, die so Auftretensängste haben, wenn sie zum Beispiel auf eine Party kommen. Das nennen wir dann in der Psychologie Auto-Monitoring. Das heißt, die innere Kamera ist nur auf sich selbst eingestellt. Ah, wie stehe ich da wieder dumm rum und wie sehe ich überhaupt aus? Und die denken jetzt alle, ich bin langweilig und so. Empfehle ich, die Kamera mal ganz bewusst zu schwenken und von sich wegzurichten und sich mal wirklich dafür zu interessieren, wer sonst noch auf der Party ist, was das für Leute sind und sich zu öffnen nach außen und sich zu konzentrieren auf die äußere Welt und andere Menschen. Und das ist ganz, ganz heilsam und gesund, kann man sich da von seiner eigenen Ich-Angst ablenken.
Hat vielleicht dann auch damit zu tun, sich selber gar nicht so wichtig und so ernst zu nehmen, oder?
Ja, genau. Mein Vater sagte immer, und das fand ich irgendwie hilfreich, sind oft so Kleinigkeiten, die einem irgendwie so helfen. Weißt du, Steffi, viele Menschen, wenn die im Restaurant sitzen, müssen dann zur Toilette gehen, dann ist denen das unangenehm. Die fühlen sich da wie auf einem Laufsteg. Aber weißt du was? Die nehmen sich alle viel zu wichtig. Das interessiert doch überhaupt keinen Menschen, ja? Und sich sozusagen auch mal auf eine gesunde Art und Weise eben nicht selbst so wichtig zu nehmen und sich immer wieder dran zu erinnern, dass die eigene Person von anderen Menschen überhaupt nicht so fokussiert wahrgenommen wird, wie man sich selber wahrnimmt.
Zu Ihnen kommen viele Menschen mit unterschiedlichen Ängsten. Gibt es so eine Angst, die ganz besonders weit verbreitet ist?
Ja, sicher. Versagensangst und die Angst vor Zurückweisung. Das ist aber auch natürlich in unseren Genen. Ja, weil wenn wir davor überhaupt keine Angst hätten, dann wären wir auch nicht richtig anpassungsfähig, weil dann wäre uns ja alles egal.
Ist auch ein Schutz irgendwo, oder?
Absolut. Und ich sage immer, Scham, also Schamgefühle sind das mieseste Druckmittel der Natur, um uns an die Gesellschaft anzupassen. Wenn uns nichts peinlich wäre, dann wird jeder machen, was er will. Also diese Ängste, die gehen ja darum, dass man angenommen sein will. Und wir brauchen ja die Bindung, sonst können wir als Menschen gar nicht überleben, wenn wir uns nicht binden und wenn wir nicht ein Interesse haben, auch angenommen zu werden.
Wolfgang Bosbach war in dieser Woche in Leute zu Gast bei Nicole Köster, die ihn auch nach den neuen Ministern der CDU in der neuen Großen Koalition gefragt hat. Also auch nach der neuen Gesundheitsministerin.
Die Kollegin Karliczek, die ja als parlamentarische Geschäftsführerin zuletzt ihren Dienst versehen hat, das war für mich eine Überraschung. Allerdings auch mit einem weinenden Auge, denn Hermann Gröhe ist aus der Bundesregierung ausgeschieden. Das ist ein bitteres Ergebnis. Ich weiß, wie sehr er sich in das Gesundheitsressort hereingekniet hat, mit wie viel Leidenschaft er diese Aufgabe versehen hat. Und dazu kommt noch mein, jetzt bin ich natürlich befangen, mein guter langjähriger Freund Thomas Rachel ist Staatssekretär, auch jetzt noch im Forschungsministerium. Und ich hätte mich für ihn gefreut, wenn er aufgerückt wäre.
Vielleicht gehen wir es gerade noch mal durch. Karliczek ist eigentlich eher eine Finanzpolitikerin.
Jetzt ja, sie ist im mir auch als Bereich Bildungs- und Forschungsexpertin nie aufgefallen.
Was sagen Sie zu ihr? Wird sie sich reinarbeiten? Was ist sie für ein Typ?
Sie ist eine wirklich, ich glaube, so heißt das heute, eine wirklich taffe Frau, ungeheuer fleißig, zielstrebig. Das sieht man auch an ihrem bisherigen beruflichen Lebensweg. Und sie wird sich einarbeiten müssen und das wird sie in kurzer Zeit schaffen.
Ursula von der Leyen bleibt Verteidigungsministerin?
Ja, sie war gesetzt, so wie Peter Altmaier auch, nur jetzt eben in einem anderen, in einem neuen Amt. Ja.
Dann weiter Julia Klöckner als Landwirtschaftsministerin.
Ja, wir kennen uns ja gut aus der gemeinsamen Zeit im Deutschen Bundestag. Das ist eine Frau mit Herz, sie ist geländegängig, also sie wird dieses Ressort wirklich beherrschen. Ich glaube, das macht sie auch gerne. Der permanente Hinweis auf die ehemalige Weinkönigin geht ihr ebenso auf die Nerven wie mir. Darauf sollte man sie wirklich nicht reduzieren. Das ist eine sehr kluge, auch sehr fleißige Frau.
Helge Braun als Kanzleramtschef?
Ja, er war ja schon im Kanzleramt als Staatsminister aktiv. Aber das ist natürlich dann dominiert worden, diese Disziplin von Peter Altmaier als Bundesminister und Chef des Bundeskanzleramtes. Aber es ist eher ein Vertreter der ruhigen Zunft. Er wird das ruhig, seriös und solide machen.
Jetzt bin ich ganz überrascht, dass Sie Jens Spahn noch nicht gleich erwähnt hatten. Über den heißt es ja,
weil Sie ihn nicht angesprochen haben.
Der macht den zweiten Bosbach. Wie sehen Sie das?
Ja, er selber würde das natürlich bestreiten, aber ich freue mich über jede Kollegin, jeden Kollegen, der zu seiner Überzeugung steht, auch wenn es mal Ärger oder Widerstand in der eigenen Partei gibt.
Es hat Sie insofern also auch nicht überrascht, dass Angela Merkel ihn zum Gesundheitsminister macht. Musste sie auch, weil es viele Kritiker gibt, musste sie diesen Schritt gehen?
Sie musste ihn nicht gehen, aber es war klug, diesen Schritt zu gehen, um auch nach außen hin zu dokumentieren, auch wenn wir in der einen oder anderen Sachfrage, also Angela Merkel und Jens Spahn, unterschiedlicher Auffassung sind. Ich schätze ihn als Politiker. Und ich traue ihm auch ein hohes Staatsamt zu. Und er wird sie in diesem Amt bewähren, was viele ja nicht wissen. Er war ja mal lange Jahre unser Gesundheitsexperte, bevor er im Ministerium von Wolfgang Schäuble parlamentarischer Staatssekretär geworden ist.
Wolfgang Bosbach saß mehr als 20 Jahre für die CDU im Bundestag. Er war einer der größten parteiinternen Kritiker der Kanzlerin, was in erster Linie mit der Flüchtlingspolitik von Frau Merkel zu tun hatte, die Bosbach falsch fand und falsch findet. Also hat Nicole Köster ihn auch nach der Entscheidung der Essener Tafel gefragt, künftig keine Neukunden mehr mit Migrationshintergrund zuzulassen.
Mir tut es unendlich leid, dass Herr Sator und seine Helferinnen und Helfer, die ehrenamtlich unterwegs sind, beschimpft werden als Rassisten, als Nationalisten, als Nazis. Alles großer Unsinn. Natürlich ist die Entscheidung problematisch, aber sie ist auch in Essen nicht getroffen worden, um Ausländer zu diskriminieren, sondern weil die Verhältnisse unerträglich geworden sind. Ich habe bisher von den Kritikern der Entscheidung noch kein Wort des Bedauerns gehört, über diejenigen, die früher gekommen sind, aber sich dem Geschubse, Gedränge, Gekeile nicht mehr aussetzen wollen.
Jörg Sator denkt jetzt selbst über einen Rücktritt nach, nachdem er so angefeindet wurde.
Das war auch immer meine Devise. Wenn es richtig Ärger gibt, dann muss man stehen bleiben. Wenn man sich dann wegduckt und aufhört, haben die gewonnen, die die Keilerei angefangen haben. Deswegen hoffe ich, dass die Damen und Herren der Essener Tafel bei ihrem Engagement bleiben. Und dass man ihnen vielleicht mal hilft, nicht von außen über sie herfällt, sondern ihnen hilft, die Probleme, die ja unbestritten sind, zu lösen.
Warum wird das nicht mehr mit Sachargumenten ausgetragen, sondern warum gehen die Menschen aufeinander los? Ist das eine Aggressivität, die sich über die Jahre entwickelt hat?
Ja, ich fürchte, der Umgangston ist rauer geworden. Das stimmt. Ich sehe das hier auch selbst bei den Zuschriften, wo früher Kritik kam, kommt heute zum Teil kommen ja Vokabeln, die kenne ich überhaupt nicht. Ich würde sowas gar nicht schreiben, geschweige denn in den Mund nehmen. Und wir sehen in Essen heute wird ja ruckzuck die Nazikeule ausgepackt. Ruckzuck bist du in der rechten, in der rechtsradikalen Ecke. Ich habe heute Morgen Gott sei Dank ein Zitat gelesen in der Zeitung von Kundinnen und Kunden der Tafel. Mein Gott, die helfen uns doch nur, das sind doch keine Nazis. Also mal alle jetzt mal ein bisschen runterkommen und mal wieder zu mitteleuropäischen Umgangsformen zurückkehren.
Und das Grundproblem, dass es so viele Menschen aus allen Bereichen gibt, die eben auf eine Tafel angewiesen sind, ist das nicht auch ein Versagen der Politik?
Ja, es ist bedauerlich, dass es in Deutschland Tafeln geben muss. Aber sie muss es geben. Und machen wir uns doch bitte nichts vor, wenn wir 2015 alleine 890.000 Flüchtlinge aufnehmen. Wir haben in den letzten 10 Monaten 2015 mehr Flüchtlinge aufgenommen als in den 10 Jahren davor zusammen. Im Jahr danach 200.000, 2017 knapp 200.000. Da ist die Masse hilfsbedürftig, weil sie ja nur Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen, also etwa Hartz IV. Dann ist doch klar, dass die Zahl der Hilfebedürftigen ansteigt. Man kann doch nicht sagen, wir nehmen immer mehr arme Menschen auf. Es ist ein Skandal, dass hier so viele arme Menschen sind.
Wie können Lösungsansätze aussehen? Das ist ja nur exemplarisch ein Beispiel aus Essen. Das wird es in anderen Städten genauso geben.
Gibt es in anderen Städten auch. Teilweise gibt es ein Losverfahren. Teilweise gibt es für verschiedene Gruppen unterschiedliche Öffnungszeiten. Deswegen hoffe ich ja auch, dass man jetzt mal nach Essen fährt und nicht öffentlich Kritik übt, sondern gemeinsam mit Herrn Sato und seinen Helfern überlegt, wie könnte man die Probleme lösen, die ja unbestritten sind, ohne dass der Eindruck entsteht, wir spielen die eine Gruppe gegen die andere aus.
SWR 1, Leute der Woche, jetzt mit einer jungen Frau, der es gelungen ist, mit ihrem eigenen Namen, ihre eigene Marke zu werden und ihre eigene Nische zu besetzen. Katrin Bauerfeind ist Fernsehmoderatorin, Schauspielerin und Comedyfrau mit ihrem neuen Bühnenprogramm, in dem sich alles um die Liebe dreht, geht sie im März auf große Deutschland-Tournee.
Ich habe halt festgestellt, da draußen grassiert ja gerade so ein bisschen der Hass. Ja, Hass gilt immer als total ernst, Liebe immer sofort als kitschig. Und deswegen habe ich gedacht, ich hole die Liebe da raus, gerade in Zeiten wie diesen, wo man es nicht der Werbung, dem Zynismus oder dem Schlager überlassen kann. Und wir machen quasi einen bunten Abend, bisschen Viagra fürs Herz, Lachen für die Liebe, decken alle Facetten ab, Tierliebe, Hassliebe, Liebe zu Familie, Liebe zu Freunden, Liebe einfach auch so zu anderen Menschen oder zum Partner. Ja. Und dann wird's launig und lustig.
Auf eine launige, auf eine lustige, auf eine echte, auf eine kitschige Art oder alles durcheinander und gemischt?
Alles durcheinander, weil ich finde, dass die Liebe ja genau das alles mitbringt. Also sie hat ja alles, sie ist manchmal schmerzhaft und manchmal ist es lustig und dann ist es furchtbar traurig und dann wundert man sich doch aber auch manchmal. Also ich versuche wirklich alles abzudecken. Wir machen einen Spaziergang durch den Garten des komischsten Gefühls, seit es Menschen gibt.
Wie viele Menschen, die Ihnen nahestehen, haben Ihnen von diesem Thema abgeraten?
Ich habe ein Faible für Themen, wo Menschen immer erstmal sagen, Katrin, bist du sicher? Ich habe ja angefangen mit Geschichten übers Scheitern, wo alle gesagt haben, bist du sicher, dass es eine gute Idee ist, übers Scheitern zu schreiben und damit auf die Bühne zu gehen. Aber da habe ich gedacht, ich muss dem Optimierungswahn in der Gesellschaft was entgegensetzen. Dann war das zweite Buch über Frauen. Da haben alle gesagt, Frauen, also Männer finden, Frauen. Aber erstaunlicherweise finden oft auch Frauen, Frauen. Hat aber auch ganz gut geklappt. Und jetzt bei der Liebe, ich meine, es gibt ja einfach Zeiten. Und ich dachte, diese ist eine, wo eben der Hass gefühlt ein Übergewicht bekommt, dass man die Liebe ja vielleicht doch nochmal retten muss.
Ist es für Sie eigentlich eine Last zu wissen, da kommen viele Leute nach Möglichkeit, die auch viel Geld bezahlen, um einen selbst zu sehen?
Man hat auf jeden Fall den Druck, dass man möchte, dass jeder Einzelne von denen, die da sitzen, den bestmöglichen Abend haben. Das ist schon der Anspruch, den man an sich selber hat. Insofern ist der Druck schon relativ groß, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufriedenheit bei 100% liegt, auch ein bisschen unrealistisch ist vielleicht. Aber auf jeden Fall gehe ich abends raus, weil ich denke, doch, ich will, dass die Leute sagen, das war doch der beste Abend, den ich seit Jahren hatte.
Na, ich frage auch deshalb, weil wir vorhin über Lindenberg gesprochen haben, als der seine letzte Tour gemacht hat, große Stadien bespielt hat, da hat die Kamera ihn mal vor einem Konzert kurz eingefangen. Und da hat man die Anspannung auch bei jemandem wie Udo Lindenberg gesehen, fand ich.
Ich finde, dass das aber ein Zeichen des Respekts vor dem Publikum auch ist, dass man einfach versucht, das Bestmögliche zu machen. Und auch nach all diesen Jahren, wo man ja vielleicht auch erwarten könnte, dass da jemand ganz locker und abgezockt irgendwie da rausgeht. Und das ist wahrscheinlich dann das Ende. Und ich glaube, solange man das nicht macht, ist man ganz gut aufgehoben in dem Job.
Bauerfeind, die Leseshow, das ist das aktuelle Fernsehformat von Katrin Bauerfeind auf Dreisat. Bauerfeind assistiert, so hieß die Reihe, die davor lief. Einen Tag lang hat Katrin Bauerfeind Prominente begleitet und ihnen bei der Arbeit geholfen. Beispielsweise auch dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.
Ach, das war toll. Also das war richtig toll. Also da hatte ich eigentlich, ist der erste und einzige Politiker, der zugesagt hat, was ich nie verstanden habe, weil das ein tolles Format ist, um sich als Politiker auch mal so zu präsentieren, wie man sich sonst nirgendwo präsentieren kann. Und
wie hat er sich denn präsentiert?
Toll. Als ganz, und ich bin jetzt nicht als Fan schon eingestartet, sondern ganz neutral wirklich und auch nicht irgendwie weder er noch die Partei, also wirklich so neutral, wie man als Journalist eben auch sowas angehen soll.
Also Sie haben schon geguckt, dass da nicht irgendeine Parteiveranstaltung draus wird.
Total.
Und Sie diejenige sind, die dann das Mikrofon hält und den Teppich ausrollt.
Ja, wir sind ein nettes Format. Wir wollen ja ein Porträt über jemanden. Das heißt, wir gehen jetzt nicht rein und kacken jemanden erstmal an. Dann sind die Aussichten, dass man irgendwie gute 8 bis 16 Stunden zusammen verbringt, nicht so gut. Aber klar. Und ich habe ihn als ganz, also seine wichtigste Eigenschaft, finde ich, nach diesem Tag, ich war ganz begeistert von ihm, ehrlich gesagt, er ist uneitel. Und ich habe fast noch nie einen Politiker getroffen, der uneitel ist. Und das ist wirklich eine Qualität.
Wie haben Sie Schäuble erlebt, Wolfgang Schäuble?
Nun, Wolfgang Schäuble ist eingestiegen mit dem Satz Bauerfeind, was ist denn das für ein Name? Und da habe ich, mit ihm war es ein bisschen
schwieriger.
Schwieriger, ja, so kann man sagen.
Weil?
Er ist ein harter Knochen einfach, ne? Also bei ihm ist nicht so wirklich dran zu kommen, finde ich. Und er ist halt mit allen Wassern gewaschen und halt so. Der ist halt so Politiker und der kommt auch nicht raus aus dieser Rolle und ist ja vollkommen okay, aber man weiß ja selber, wenn man ein Interview mit jemandem führt, man will ja eigentlich immer an die andere Seite und da, also ihm war die Maske nicht vom Gesicht zu reißen, sage ich.
Also Sie würden sagen, dem Menschen Kretschmann haben Sie sich mehr genähert oder mehr nähern können als dem Menschen Schäuble?
Ja, aber es waren auch, Schäuble habe ich nicht einen Tag begleitet, sondern war wirklich ein 20-minütiges Interview, da kann man jetzt auch nicht so viel erwarten und das im Wahlkampf, ne, da sind die ja eh nochmal alle anders drauf, aber Kretschmann den ganzen Tag, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Wie war es mit Katja Kipping?
Das war auch sehr interessant und spannend, weil, ach stimmt, es war gar nicht die Einzige. Es gab ja noch eine Politikerin, das ist ja, ich meine, so, wenn man 50 aus. Chefs hatte, da vergisst man ja auch mal einen. Das war auch sehr interessant. Ich finde dieses Feld Politik überhaupt interessant, wie die das angehen. Und eine Frau in der Politik zu haben, fand ich auch spannend. Und wir sind ja nun nicht so weit voneinander, auch altersmäßig. Und ich komme ja nun aus dem Westen, aus einem CDU-Bundesland. Sie kommt aus dem Osten und ist halt eher links geprägt. Und da war es sehr spannend zu sehen, ob vielleicht einfach nur die Herkunft am Ende auch das politische Denken prägt. Und da bin ich weggefahren und dachte, mit Katja Kipping sollte ich mich eigentlich einmal im halben Jahr auf so eine politische Diskussion privat treffen. Das wäre bestimmt sehr spannend.
Eins gehört.